Einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde ganz am Start der Predigt noch beten. Geliebter Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Gnade. Für deine Gnade, die diesen Morgen neu ist, die jeden Morgen neu ist. Danke, Herr, wir haben es gerade gesungen. Herr Jesus, wir schwimmen in einem Meer der Gnade und wir können uns das gar nicht vorstellen, wie groß diese Gnade ist. Herr, füll du uns aus, dass wir selbst erfüllt werden von dieser Gnade, auch heute Morgen und auch im Umgang mit anderen Menschen, auf dass wir gnädige Menschen werden, weil du gnädig bist. Danke, Herr Jesus, dass du heute Morgen reden möchtest. Danke, Herr, dass du sprichst. Amen. Schön, euch zu sehen an diesem herrlichen, strahlenden Morgen. Schon ein Weilchen her haben meine Frau und ich auch über Gnade gesprochen. Und wir bringen unseren Kindern ja viel bei. So, das darfst du nicht und hier sollst du und hier musst du. Und wir haben darüber gesprochen, wo lernen unsere Kinder Gnade bei uns? Oh, das ist super schwierig so, ne? Weil es gibt wenig Momente, wo du sagst, so, jetzt bin ich mal richtig gnädig, mein Sohn und so. Aber es ist total wertvoll. Seitdem sind wir darüber mit unseren Kindern im Gespräch, was ist Gnade? Und wir wollen ihnen Gnade beibringen, gnädige Eltern zu sein. Und es ist gar nicht so einfach, weil manchmal bist du ja doch dann schon so mit einem religiösen Heiligenschein unterwegs, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt so, die Eltern so, ja klar, unsere Kinder, das funktioniert schon so. Und dann im nächsten Moment merkst du, oh, ich war wieder echt so ungnädig. Also es war so ungnädig. Oder auch wie ich denke manchmal über andere Menschen, ist manchmal so ungnädig. Heute haben wir ein Thema, das streift es ein bisschen mit. Nämlich die Frage ist, Schein, ups, kommt's. Ah, noch nicht? Wir haben es perfekt. Schein oder Sein? Das ist so eine Schürze, das ist so fürs Grillen. Die können sich Männer anziehen. So, und dann kann man Schein oder Sein. Also wenn du manchmal so durch Insta durchscrollst, so schaust du drüber und dann kennst du, dann siehst du die Top-Familien, die Top-Geschichten. Aber manchmal kennst du die Leute auch privat. Und dann weißt du, warum die gerade 3 Wochen Pause machen. Und dass es nicht so ist, wie es dahinter ausschaut, wie so das schöne Profil ist, so die lächelnde All-Surround-Mama, die alles auf den Reihe kriegt, die noch nebenher ein Business hat. Aber du weißt, dahinter ist, das Schein und das Sein unterscheidet sich manchmal. So wie bei uns Christen. Manchmal gibt es diese Christen, die strahlen immer, du fragst, hey, wie geht's dir? Und die Antwort ist, gut. Und du weißt genau, eigentlich ist es voll im Argen. Oh, da ist so viel los, aber entweder ist die Beziehungsebene nicht da, dass du dich nicht traust, was zu sagen, oder wir versuchen, einen Schein aufrechtzuerhalten, so einen Heiligenschein. Meine Oma, schon gestorben, aber die hat immer zu mir gesagt, Steven, das sind die Menschen, da ist außen hui und innen pfui. Das war so ihr Spruch. Außen hui und innen pfui. Und ich habe mich gefragt, wie war das eigentlich bei den ersten Christen? War das damals auch schon? Und wir haben so ein bisschen so im Bezirk ja die Langzeitreihe und da haben wir noch ein Thema hier offen. Und wir fragen uns so ein bisschen, wie waren die Christen unterwegs damals? Wir haben schon festgestellt, sie waren gemeinsam anders unterwegs, aber wie genau hat es hier an der Stelle ausgeschaut? Ganz am Anfang von der Apostelgeschichte, da lesen wir, wie sich Massen bekehren. Menschen kommen zu Jesus, sie lassen sich taufen, sie bekehren sich, sie glauben, sie waren begeistert dabei und wir lesen aber auch, dass manche von denen, die sich taufen lassen, begeistert dabei waren, im Herzen irgendwie nicht dabei waren. Spannendes Thema, wir lesen davon in Apostelgeschichte 8 und auch davon, wie die Christen damit umgegangen sind. Und ich freue mich auch mit euch heute einen herausfordernden Text zu lesen, auch zu studieren. Wer darf gerne Bibel mit dazu aufschlagen. Aber das Thema für heute ist Schein oder Sein, beziehungsweise wie Bekehrung funktioniert oder mal provokant gefragt, bin ich wirklich Christ? So, also, provokante Formulierung. Und ich lese mit uns aus Apostelgeschichte 8. Wenn ihr eine Bibel habt, super gerne mitlesen. Ich habe den Text aber auch hier. Apostelgeschichte 8, ab Vers 4 bis 25. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündeten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus. Mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Ein Mann aber, mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt. Der betrieb Magie und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle vom Kleinen bis zum Großen an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Magierkünsten außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Auch Simon selbst glaubte. Und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die großen Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinem von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben wird. Denn ich sehe, dass du voller bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich kommt von dem, was ihr gesagt habt. Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück und verkündigten das Evangelium vielen Dörfern der Samaritaner. Da steckt viel Sprengstoff drin, spannender Text. So, es sind viele Fragen, geistern mir da auf Anhieb im Kopf rum. Wie ist es mit dieser Handauflegung? Brauchen wir die jetzt bei uns auch im SV? Wie funktioniert es eigentlich mit dem Heiligen Geist, von dem ständig die Rede ist in der Apostelgeschichte? Geht kaum ein Kapitel ohne ihn. Und wie kann es sein, dass es hier heißt, Simon glaubte und lässt sich taufen und dann schmeißen die Apostel ihn hochkant raus, weil sie sagen, der gehört nicht dazu. Schein oder Sein? Wie funktioniert Bekehrung? Wir gehen es der Reihe nach an. Hier im Text der Apostelgeschichte, da hat die Verfolgung der ersten Christen gerade begonnen. Tausende müssen fliehen. Sie fliehen aus Jerusalem, sie fliehen in alle Länder. Die Pharisäer hatten eigentlich den Plan, diese ganze Botschaft von Jesus zu unterdrücken, das loszuwerden. Und es hat nicht geklappt. Dann haben sie Jesus umgebracht, hat immer noch nicht geklappt. Und sie denken, ja, sitzen wir aus und es klappt immer noch nicht. Und jetzt verfolgen sie die Christen. Sie gehen auf sie zu und bringen sie ins Gefängnis. Paulus ist ja einer von ihnen. Und wir lesen davon, dass diese Christen verfolgt werden, ins Gefängnis gebracht werden, getötet werden. Alles mit dieser Hoffnung, die Botschaft zum Schweigen zu bringen. Es muss doch endlich aufhören. Und dann heißt es hier, die Zerstreuten, diejenigen, die verfolgt wurden, gingen nun umher und verkündigten das Wort. Philippus, also einer von ihnen, das ist eine Beispielgeschichte, ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Philippus kennen wir vielleicht von dem Teich, wo er den einen bekehrt und taufen lässt und so. Das ist dieser Philippus. Und es passiert etwas wie so ein Wasserballon. Kennst du so einen Wasserballon bei Kindern, wenn du reinspritzt, so rein mit der Nadel reingehst, so butsch, dann macht so ein Boom. So stelle ich mir das vor. In Jerusalem, Boom. Und die Christen werden versprengt in alle Richtungen um Jerusalem herum. Überall spritzt es hin. Die Christen laufen so wie in alle Richtungen, erzählen überall vom Reich Gottes. Und das Römische Reich damals hatte die idealen Startbedingungen für die Ausbreitung des Evangeliums. Straßen, man konnte reisen, es war alles vorbereitet. Im Römischen Reich konntest du unterwegs sein. Die Pharisäer, die wollten die Jesus-Revolution zerstören. Aber aus der Geschichte wissen wir, sie haben sie erst ins Laufen gebracht. Denn diese Verfolgung der Christen in Jerusalem war der Startpunkt dafür, dass das Evangelium in die ganze Welt hinausging. Sie haben die Missionsarbeit erst ausgelöst. Historisch gesehen war dieses der Startschuss. Und Ich weiß nicht, wie du dir das so vorstellst. Diese Christen, die da in Jerusalem waren, die wollten das ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie du so bist, aber stell dir vor, du wohnst in Jerusalem, du hast dein Häusle, hast eine Garde, so, dein, alles schön eingerichtet, du hast extra schön die Wände tapeziert und schön gemacht, hast die Kabel selber gelegt. Du fühlst dich hier wohl. So, ja? Und du hast nicht vor, jetzt unbedingt in den nächsten 3 Jahren auszuziehen. Vielleicht steht ein Auto vorne dran, du hast ein Kräuterbeet angelegt, je nachdem, was so deine Dinger sind. Und dann kommst du, musst gehen. Die wollten nicht gehen. Sie müssen alles zurücklassen und sie müssen gehen an Orte, wo sie vorher nie hingegangen wären. Unfreiwillig. Einer dieser Orte, wo Juden sich geweigert haben hinzugehen, wo sie nie hingegangen wären, das war die Gegend von Samarien. Das Schimpfwort für die Leute, die dort gewohnt haben, das sind die Samariter. Wir im Deutschen haben auch so alte Schimpfwörter für irgendwelche Dinge, das traue ich mich gar nicht zu sagen von hier vorne, sondern von irgendwelchen Volksgruppen. Das war ein Schimpfwort, Samariter. Boah, mit denen willst du nichts zu tun haben. Und das hat etwas mit ihrer Geschichte zu tun. Manches vielleicht auch berechtigt, dass sie gesagt haben, nee, mit denen will ich nichts zu tun haben. Das war so, musst dir vorstellen, wie so ein Dorf, da hat der Vater gesagt, von denen heiratest du mir keine. So, die nicht. Und das war klar, da war eine Trennung da. Wenn wir von Bekehrung sprechen und wie Bekehrung funktioniert, dann fällt uns eine Sache auf, nämlich sie beginnt immer damit, dass Menschen vom Evangelium hören. Ist ein bisschen offensichtlich, aber Bekehrung beginnt davon, dass jemand dem anderen überhaupt von dieser Botschaft erzählt. Ganz praktisch gesprochen, damit sich jemand für Jesus entscheiden kann, muss er erstmal wissen, für was entscheidet er sich überhaupt. Logisch. Und Philippus, das war jetzt einer von denen, die hingegangen sind, aber es gibt viele, die hingegangen sind. Philippus hatte wortwörtlich so einen Rauschmiss aus Jerusalem und er hat sich gebrauchen lassen in dieser Situation, wo er bestimmt gesagt, warum? Warum das jetzt? Jesus, so unnötig, ich bin doch mit dir unterwegs. Warum schmeißt du mich jetzt hier raus? Ich verstehe es nicht. Und wir haben ja gesagt, wir wollen uns das mal angucken, wie sich die ersten Christen da verhalten haben. In Vers 4 hatten wir es gerade, ne, da heißt es, die Zerstreuten gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber, also das Beispiel, ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Und das ist nicht selbstverständlich. Gerade wenn man bedenkt, dass sie so die Häusle und alles hatten, ne, die hätten nämlich auch anders reagieren können. Sie hätten auch vielleicht berechtigt sagen können, oh, ich bin enttäuscht. Jesus, ich bin enttäuscht von dir. Du hast mir mein Haus genommen. Mein ganzer Rückhalt ist weg. Sie hätten auch frustriert sein können, sagt, mein Haus, mein Garten, alles hast du mir genommen. Oder sie hätten resigniert sein können, ach, jetzt ist egal, jetzt ist alles vorbei. Hätten auch von den alten Zeiten reden können, ach, weißt du noch, mit dem Häusle. Ach, wir waren mal eine Gemeinde mit 5000 Leuten in Jerusalem, erinnerst dich da noch dran? Ach ja, das war schön, ja. Aber das tun sie nicht. Stattdessen ringt sich dieser Philippus durch das vertriebene Schicksal, was er hat, als eine Chance zu begreifen. Als eine Chance für einen Neuanfang mit Gott zu sehen. Anstatt zu verzweifeln, sind die Christen gemeinsam anders unterwegs. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ist in deinem Leben. Ich kenne die meisten von euch nicht gut genug, aber vielleicht bist du tatsächlich aus einem anderen Land vertrieben. Vertrieben aus der Ukraine, aus Afghanistan oder irgendwoher. Tatsächlich Flucht. Oder du bist ein Stück weit frustriert darüber, wie manche Dinge in deinem Leben gelaufen sind. Du hättest dir es anders gewünscht. Auch wenn ich das jetzt nicht pauschal beurteilen kann, manches von diesem Frust ist bestimmt berechtigt. Was bei den Jerusalemern auch. Oder vielleicht bist du sogar voller Enttäuschung, weil was kaputt gegangen ist. Oder womöglich verbittert. Über so viel Ungerechtigkeit, auch in der Familie. Wie gesagt, ich weiß nicht, was du selbst gerade erlebst und wo du stehst, aber wenn ich diesen Philippus und die ersten Christen anschaue, dann sehe ich dort genau so viel Potenzial für Enttäuschung, für Frust, für Aufgeben, für keinen Bock mehr, für Hinschmeißen, für Verzweiflung. Und es ist berechtigt. Aber die ersten Christen, die verhalten sich kollektiv anders. Wir wollen ja von diesen ersten Christen lernen. Sie sind gemeinsam anders unterwegs. Anstatt darüber zu klagen, dass ihnen das Haus genommen wurde, entscheiden sie sich, und das ist eine Entscheidung, entscheiden sie sich dafür, vom Reich Gottes zu erzählen, hinzugehen, ja sogar zu denen zu gehen, die sie für unrein halten, wo innerlich ihnen alles, da gehst du nicht hin. Seit Generationen haben die Väter gesagt, zu denen gehst du nicht hin. Und ich staune darüber und bin zutiefst bewundert, wie die es schaffen, hinzugehen und diese Situation als eine Chance zu begreifen. Ich habe größten Respekt davor. Und was passiert ist, die Gemeinde wächst, weil die zerstreuten Christen hingehen und das Evangelium weitergeben, wächst sie und wächst sie. Und ich frage mal ganz praktisch oder anders, vielleicht bei dir, überleg dir mal ganz kurz, wo ist dein Frustmoment gerade? Gibt es so eine Sache in deinem Leben, die dir übel aufstößt? So, boah, das ist zum Verzweifeln. Vielleicht hast du sogar schon resigniert. Was wäre, wenn du diese Situation als eine Chance begreifen könntest, für Gottes Handeln, Dinge zu tun, die du dir vorher nicht erahnt hättest? Ich meine damit nicht die Sache für gut zu erklären, die da gerade passiert. Ich sage nicht, dass die Sache gut ist. Das war nicht gut, was den Leuten in Jerusalem passiert ist. Es war schlecht, es war abgrundschlecht. Aber was, wenn wir diese Sache als ein Potenzial für Gottes Handeln begreifen können? In einer Krise liegt immer auch Potenzial für Veränderung, auch für krasse Veränderung, die wir sonst nie eingegangen wären. Wenn du dir wünschst, das ist jetzt ein bisschen krass, aber wenn du dir wünschst, dass Menschen Jesus kennenlernen, wenn das wirklich dein Herzenswunsch ist, dann nimm nicht dein Leben als Ausrede dafür, nicht vom Reich Gottes zu erzählen. Haben die ersten Christen nicht getan. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage, die ist eigentlich nur eine Nebenfrage, aber ich finde sie wichtig, weil ich glaube, wir müssen darüber reden. Wie kommt es, dass die Menschen ganz offensichtlich bekehrt sind? Upsa, da bin ich drauf. Wie kommt es, dass die Menschen ganz offensichtlich bekehrt sind und getauft sind, aber den Heiligen Geist nicht haben? Ne, das ist eine Provokation hier für uns. Es müssen erst die beiden Apostel kommen, Petrus und Johannes, die kommen vorbei, legen die Hände auf und das hat dann Konsequenzen dafür. Auf einmal bekommen sie den Heiligen Geist. Das ist eine theologische Frage. Zunächst einmal, ich glaube, das ist hier eine besondere Situation, wie wir sie nur noch an zwei weiteren Stellen in der Bibel finden. Wir haben diese Situation genau dreimal, dass Taufe, Bekehrung und Heiliger Geist auseinander zeitlich getrennt sind voneinander. Und sie findet jedes Mal im Kontext statt von Mission, wenn eine komplett neue Gruppe von Menschen erreicht wird. Wir haben das einmal bei den Samaritern. Also gerade diese Halbjuden, die verhassten Geschwistern, wo alle gesagt haben, mit denen haben wir nichts zu tun, das sind nicht die Gläubigen, bei denen kommt es einmal vor. Wir haben es im Kontext in Apostelgeschichte 19, wo die Jünger des Johannes sind, da heißt das hier, also diejenigen, die sind damals bei Johannes zum Glauben gekommen, haben sich aber auf Johannes taufen lassen, aber sie waren noch nicht Teil der Gemeinde. Es war so eine extra Jüngerschaftsgruppe, so die Johannesgruppe. Und wir haben das als drittes Mal, also als es um die Heiden geht. Apostelgeschichte 10, das ist wohl das erste Mal die Heiden von Jesus hören und da ist interessanterweise sogar andersrum, sie haben erst den Heiligen Geist und danach kommt es mit der Taufe und ihr habt ja schon den Heiligen Geist, der Paulus ist komplett verwirrt und sagt, da hat wohl der Heilige Geist schon entschieden, also müssen wir jetzt auch euch taufen, so, ne? Das passiert andersrum. Es war interessanterweise, wenn wir da hingucken, nicht unbedingt der Wille der Apostel, der hier passiert, so nach dem Motto, jetzt geben wir den Heiligen Geist oder geben wir ihn nicht, sondern der Heilige Geist entscheidet selbst. Sonst hätte bei Paulus, der hätte den Heiligen Geist den Heiden nicht gegeben. Das haben die vorher, hat der Heilige Geist selber entschieden. Aber diese drei Stellen, die weichen von diesem Normalfall ab, den wir sonst in der Bibel haben. An allen anderen Stellen in der Bibel, wo Menschen zum Glauben kommen, da gibt es viele, gehören Glaube, Taufe und Heiliger Geist immer zusammen. Das ist so eine Einheit. Also eine Beispielstelle, Apostelgeschichte 2, also ein bisschen davor. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen und auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Souveräne Entscheidung Gottes, aber die Dinge gehören zusammen. Das ist der Normalfall in der Bibel. Jetzt die Frage, warum macht der Heilige Geist an diesen drei Stellen einen Unterschied? Warum haben wir hier eine Ausnahmesituation? Wie schon gesagt, hier kommt eine ganz neue Gruppe Menschen zum Glauben, die Halbjuden. Wenn du so willst, die Stiefgeschwister, die keiner haben will. Und ich glaube, die Ausnahme war sogar nötig, weil es die christliche Gemeinde zusammengefügt hat. Es hat sie geeint. Dadurch, dass die beiden Apostel persönlich vorbeigekommen sind zu diesen Samaritern, ist etwas passiert, nämlich sowohl die, also ich glaube es auch für die Apostel mindestens so wichtig, die Apostel haben gesagt, ja, ihr gehört zu uns. Ihr seid Teil unserer christlichen Gemeinde. Vorher die bösen Halbgeschwister, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Ihr gehört zu uns. Wir sind eine Gemeinde. Und die Samariter wiederum, die auch nicht unbedingt mit den Juden zu tun haben wollten, auch die haben gesagt, ja, wir gehören zusammen. Was passiert ist hier an dieser Stelle? Aus der Rückschau sehen wir, es hat die Gemeinde geeint. Und das war nicht nur für die Samariter wichtig, wie gesagt, auch für die Apostel. Bei Paulus sehen wir das auch ganz gut, wie delikat das für die Apostel war. Da kommen Heiden zum Glauben und dann diskutieren die in Jerusalem darüber, gehören die jetzt zu uns? Dürfen die zu uns gehören oder müssen die sich beschneiden? Die Apostel, die haben sich schwer damit getan, darum zu ringen. Und es war total wichtig, dass die Apostel gesagt haben, ja, wir autorisieren das. Dadurch sind wir eine Gemeinde. Ganz offensichtlich hat der Heilige Geist dann für sie entschieden und gesagt, nee, die gehören auch dazu. Auch wenn ihr es noch nicht kapiert habt, die kriegen den Heiligen Geist. So, jetzt checkt ihr es, jetzt müsst ihr sie auch dazu nehmen. Da war es andersrum. Also an der Wirkung sehen wir, dass zwei verfeindete Nationen geeint werden zu einer Gemeinde, zum Leib Christi. Und auch hier als Frage zur Anwendung für uns heute, hast du auch so eine Volksgruppe? Vielleicht doch nicht eine große Gruppe, aber eine kleine Gruppe, wo du sagst, die kann ich nicht leiden. Keine Ahnung, dein Chef, die Nachbarin. So gewisse Leute, wo du sagst, oh, da tue ich mir echt schwer damit. Also mit denen nicht, von denen heiratest du mir keine. So bestimmte Menschen, von denen du weißt, boah, also bei denen ist es wirklich unwahrscheinlich, dass die zum Glauben kommen. Ja? So, also unwahrscheinlich. Vielleicht der Fastnachtsverein oder so, ich habe keine Ahnung, was du sagen würdest. Lass dich nicht von deiner Denke abhalten, ihnen von Jesus zu erzählen. Lass dich nicht davon abhalten, Gott kann Herzen verändern. Genau das passiert hier in der Geschichte, genau das. Die Juden wollten nie zu denen hingehen und Gott verändert Geschichte. Er eint sie sogar zu einer Gemeinde. Und damit sind wir schon beim dritten und wie ich finde, der eigentlich spannendsten Frage, nämlich der Bekehrungsfrage angekommen. Wenn wir uns diesen Simon, den Magier, anschauen, dann lesen wir in Vers 13, er glaubt, und das, ich glaube, das steht, war so, er ist ein begeisterter Anhänger, er hält sich an Philippus, er ist bei ihm dabei, er lässt sich sogar taufen, all in, und als die Apostel vorbeikommen, weigern sie sich, ihm den Heiligen Geist zu geben. Warum? So, wie könnt ihr das tun? Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Ich glaube, es hat seinen guten Grund. Weil wir hier einen richtig tiefen Einblick bekommen in, was es bedeutet, Christ zu sein. Was es bedeutet, bekehrt zu sein. Kurz zum Hintergrund. Der Simon, ursprünglich Zauberer, da kommt er her. In der Bibel wird das Wort Magier verwendet. Der verdient damit sein Geld. Das bedeutet, er hat sein Geld damit verdient, mit übernatürlichen Geisteswesen zu arbeiten, sie zu beeinflussen und irgendwelche Erscheinungen hervorzurufen. Oft ist es im Zusammenhang in der Bibel mit Totenbeschwörung oder Wahrsagen oder Traumdeuten. All die Dinge, die wir heute bei uns genauso haben. Guck dir nur Harry Potter an oder sowas, da hast du das alles drin. Da kommt das eins zu eins mit vor. Aber ich glaube, und so ist auch die Bibel ziemlich eindeutig, das ist nicht so zum Spaßen. Denn diese Dinge, die sagt Gott immer wieder, haltet euch fern davon. Tut's nicht. Die Juden werden eindrücklich davor gewarnt und keine Ahnung, ob das bei euch zu Hause ein Thema ist. Ich hab da Harry Potter auch die ein oder andere Geschichte gelesen, aber ich habe gemerkt für mich, boah, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, wie Gott sich davon distanziert. Und ich glaube, wir tun unseren Kindern nichts Gutes dran, wenn wir ihnen beibringen, das ist was Nettes. Das ist gerade was Schönes, Cooles, ein bisschen Hex, übe deine Macht aus, ist doch cool. Man fühlt sich doch stark dabei so. Ich glaube, es ist nicht gut. Wir wollen unseren Kindern zumindest bei uns zu Hause davon fernhalten, dass sie Magie als etwas empfinden, was etwas Nettes, Süßes, Kleines, Harmloses ist, was nicht so wichtig ist. Denn Magie ist in der Bibel immer die Kunst, andere zu beherrschen. Andere zu beherrschen. Also bei Magie werde ich zum Mächtigen, der Macht ausübt auf andere. Wieder zum Simon, dem Zauberer. Also er ist offensichtlich super erfahren. Er kennt sich richtig gut aus, er ist erfolgreich, er hat einen Fanclub, lesen wir hier. Die sind ihm nachgefolgt, er hat so eine Clique, er war ein Guru. Und die Leute staunen über ihn, sie laufen ihm hinterher und erheben ihn zu einer Art Gottheit. Sie sagen zu ihm, dieser ist die Kraft Gottes. Da sieht man das, der kann was. Und es macht natürlich was mit ihm, auch mit seinem Herzen. Magie und selbst die verniedlichste Form führt dazu, dass ich mich mächtig fühle, dass ich den Wunsch habe, andere zu kontrollieren. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel übrigens lehrt. Wir sollen uns unterordnen. Statt zu kontrollieren, sollen wir demütig sein, sollen einander dienen, anstatt Macht auszuüben. Simon sagte sogar von sich selbst, dass er, ich bin etwas Großes, er sei etwas Großes. Und als dann Philippus vom Reich Gottes erzählt und im Namen von Jesus Christus, so wie beiläufig, wie selbstverständlich, Menschen heilt, Dämonen austreibt, irgendwelche Dinge tut, da kippt dieser Mann komplett. Vorher waren die Leute von ihm begeistert und jetzt ist er begeistert von den Jüngern und von Jesus. Er hält sich an diesen Philippus, er läuft ihm auf Schritt und Tritt hinterher. Ich will das auch können, was die können. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber von dem, was ich kann. Und Simon ist all in. Und da heißt es, auch Simon selbst glaubte. Der hat es für wahr gehalten. Der wusste genau, was es bedeutet, wer Jesus ist. Der hat es verstanden. Und er lässt sich taufen auf den Namen Jesus. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was Taufe bedeutet. Taufe auf den Namen Jesus, ach Simon selbst glaubte, genau, geht außer sich, jawohl. Taufe bedeutet, wenn wir es auf den Namen Jesus taufen, dass wir einen Herrschaftswechsel vollziehen. Taufe bedeutet, als Getaufter nehme ich einen neuen Herrn an. Einen neuen Chef über mein Leben. Im Altertum, da gab es diesen Brauch, da wurden Sklaven tätowiert. Die haben so ein Brandmal gekriegt, meistens irgendwo im Nacken. Das ist schrecklich, so, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber damit war klar, zu wem gehörst du? Zu wem gehört er hin? Und anders als bei Sklaven dürfen wir uns frei entscheiden. Wer ist mein Herr? Wem trete ich auch meine Rechte ab? Die Taufe ist damit auch etwas wie ein sichtbares Zeichen für eine freiwillige Entscheidung. Nämlich die Entscheidung, die ich selber treffe und freiwillig treffen muss, aber die Entscheidung darüber, wer mein wahrer Herr ist in meinem Leben. Ich kann mich entscheiden, entweder ich bleibe mein Herr oder Jesus soll mein Herr sein. Und in der Bibel gibt es einen einzelnen Begriff, der diese Entscheidung zusammenfasst. Und der kommt immer wieder. Dieser Begriff heißt im Griechischen Metanoia. Metanoia, Sinnesänderung, Richtungswechsel. Luther übersetzt das durchgängig mit Buße. Tut Buße. Richtungsänderung. Und das ist ziemlich wichtig zu verstehen, denn Christ zu sein bedeutet nicht, dass ich schon alles perfekt könnte oder richtig gut wäre, sondern dass ich bereit bin, die Richtung zu wechseln. Vorher war ich in diese Richtung unterwegs, aber jetzt nehme ich einen neuen Herrn an. Ich gehe in eine andere Richtung. Egal, wo ich jetzt stehe. Ich kann auch ganz weit wegstehen, aber die Richtung ist entscheidend. Metanoia. Ein Herrschaftswechsel. Weil wir Menschen immer einem Herrn dienen. Ob wir wollen oder nicht. Das wollen wir uns manchmal nicht klar machen. Aber die Bibel macht ganz klar, entweder diene ich dem Teufel oder ich diene Christus. Ich kann mich gar nicht anders entscheiden. Ich diene immer jemandem. Und dass ich die gute Botschaft vom Reich Gottes erstens verstehen muss, das bedeutet Bekehrung, verstehen und zu glauben, so wie auch Simon. Ich muss nicht alles bis ins letzte Detail wissen, darum geht es bei Taufe nicht, bei Bekehrung nicht. Es geht nicht darum, alles über Jesus zu wissen. Aber ich muss verstehen, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Ich muss umkehren und nicht mehr meinem Weg folgen wollen, sondern Gottes Weg. Und das Zweite, was zur Bekehrung immer dazu gehört, ist Metanoia. Buße, Umkehr. Ich habe immer so früher so ein altes Bild gehabt. Ich habe mir den Luther so vorgestellt, wie er Buße tut, wie er im Kerker sitzt und heult und macht. Und das ist in gewisser Weise ein Teil von Buße. Ja, dass man sagt, oh, mein alter Weg, der war falsch. Oh, traurig darüber zu sein, gehört bestimmt auch dazu. Aber Buße ist so viel mehr. Buße bedeutet, ich habe einen neuen Herrn. Umkehr, Richtungswechsel, Sinneswandel. Buße bedeutet ein verändertes Herz. Ich möchte woanders hin. Und genau diesen Sinneswandel vermissen die beiden Apostel bei Simon, dem Zauberer. Als Simon die Apostel um die Macht des Heiligen Geistes bittet, erkennen die eigentliche Absicht von Simon dahinter. Eigentlich geht es ihm darum, mehr Macht zu bekommen. Er will seinen Weg fortführen und er sieht Jesus mehr so wie ein Add-on. Etwas, was ihm hilft, seinen eigenen Weg besser zu gehen. Und die Antwort darauf ist ziemlich hart. Zur Hölle mit dir und deinem Geld, würde man heute vielleicht so sagen. Du hast kein Recht auf den Heiligen Geist. Noch bist du Teil dieser Gemeinde. Nee. Und warum? Die Begründung ist, denn dein Herz ist nicht aufrichtig. Dein Herz ist nicht aufrichtig. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache. Und dann tue Buße. Metanoia. Sinneswandel. Umkehr. Er hat gedacht, er könnte sein altes Leben einfach so weiterleben. Christsein ist cool, ich kriege noch eine Kraft dazu. Und jetzt hilft mir Gott, meine Wege zu gehen, meine Richtung weiterzulaufen. Und die Apostel sagen, du hast es nicht verstanden, sondern Gottes Wege zu gehen. Der Heilige Geist, der war sowas wie ein netter Zusatz für ihn, wie so ein Taschenmesser, Schweizer Taschenmesser. Pff, ich habe noch 3 Werkzeuge mehr gekriegt. Ich will Simon kein Unrecht tun, denn wir haben es hier gerade gelesen, dass er wirklich geglaubt hat. Und ich glaube, das hat er wirklich. Er hat sich sogar taufen lassen. Er wollte. Das Tragische ist dabei, dass das Herz sein Problem war. Er wollte keine Metanoia, keine Umkehr, kein Herrschaftswechsel. Simon wollte all die guten Dinge. Er wollte den Heiligen Geist, er wollte die Gemeinschaft, er wollte das tolle Miteinander, er wollte Kaffee trinken nach dem Gottesdienst, er wollte diese Besuche untereinander, aber er wollte nicht Jesus als seinen Herrn. Er hat zwar davon geredet, er hat sich sogar taufen lassen, sagt Jesus, wird oft passieren, Menschen werden sagen, Herr, 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 aber nicht wer Herr, Herr, Herr sagt, wird gerettet werden, sondern wer wirklich mich als Herrn hat. Der Heilige Geist war ihm für so eine nette Möglichkeit, sich selber noch größer zu machen. Und hier kommt das erste Mal im Neuen Testament eine Bekehrung vor, die keine Bekehrung war. Eine Bekehrung, wo jemand sagt, hey, und ich sage das jetzt nicht, um uns Angst zu machen, oh, bin ich wirklich bekehrt, ganz im Gegenteil, sondern weil es uns hilft, diese Trennschärfe hervorzuarbeiten, worum geht es, wenn wir mit Jesus leben? Was ist echt und was ist nur Schein? Am Herrschaftswechsel. Und Petrus erkennt diesen Irrtum von Simon sofort und durchschaut sein Herz und sagt zu ihm, du hast weder Recht noch Teil an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig. Und wisst ihr, was ihm dann sagt? Tue Buße. Metanoia. Du, an der Stelle ist es nicht vorbei. Du hast immer noch die Chance, umzukehren. Es gibt kein, oh, und jetzt hast du komplett für immer verkackt, sondern hier hast du doch die Chance, tue Buße. Du kannst dein Herz immer noch ändern. Und wisst ihr, ich bin so froh, dass Petrus ihm diese Chance anbietet, Buße zu tun. Und ich brauche das manchmal bei mir auch, weil ich merke, mein Herz geht mit mir durch. Weißt du, da bist du so in deinem Flow, so in deinem Leben, dein Leben nimmt dich ein, die Kinder, das Haus und Gebäude und was weiß ich. Ich brauche das immer wieder, dieses Buße zu tun und sagen, Herr Jesus, du bist mein Herr. Was willst du, dass ich tun soll? Es gibt kein zu spät für diesen Zeitpunkt. Und bei Simon erfahren wir durch die Kirchengeschichte, durch die Kirchenväter, die reden über ihn, dass es bei ihm nicht geklappt hat. Er hat diese Buße nicht mehr getan. Aber wisst ihr, wir dürfen es immer wieder tun. Wir dürfen immer wieder hingehen und sagen, Jesus, du bist mein Herr. Und ich beuge vor niemandem mein Knie, außer vor dir. Zeig mir, was ich tun soll und ich werde es tun. Es ist ein mutiges Gebet. Aber es ist ein Gebet, was alles verändert. Und ich lade dich jetzt ein, in der Stille genau dieses Gebet vor Gott zu sprechen und ich schließe dann hier mit einem Gebet ab. Gott dieses einfach hinzuhalten, mit ihm Beziehung zu klären. Geliebter Herr Jesus Christus, danke für deine Gnade, haben sie morgen gesungen. Herr, dieses Geschenk ist unverdient. Und wir wollen das Geschenk annehmen und Danke sagen. Danke. Herr, du bist unser Herr. Wir wollen das nicht nur sagen, sondern wir wollen das bekennen in unserem Leben. Und wir wollen unser Leben ausrichten auf dich. Hilf uns, unsere Sinne, unser Herz auf dich auszurichten. Deinen Willen zu tun und nicht unsere Agenda zu verfolgen. Hilf uns, mit offenen Augen auf dich zu schauen. Großer Herr, ich danke dir für das Geschenk der Gnade, das Geschenk des Heiligen Geistes, das Geschenk der Taufe, dass wir zu dir gehören dürfen. Herr, du bist unser Herr. Das verkünden wir. Amen.